Der verschmähte Freier. Die Stunde der Geister war schon fast angebrochen, als Herr Gerres Trinkwasser in die Pyramide zurückkehrte und berichtete, dass er Bohnen, Bücher und den alten Bill Knochen in einem von Merens weniger einladenden Kellerschenken gefunden hatte, wo sie gelben Wein tranken und dabei zuschauten, wie sich nackte Sklaven mit bloßen Händen und spitzgefeilten Zähnen gegenseitig umbrachten. »Bohnen hat eine Klinge gezogen und wollte mit mir wetten, dass die Satyre gelben Schleim im Bauch haben«, erzählte Sir Gerres. »Also habe ich ihm einen Drachen hingeworfen und ihn gefragt, ob ihm gelbes Gold auch recht wäre. Er hat in die Münze gebissen und mich gefragt, was ich denn kaufen wolle. Als ich es ihm gesagt habe, hat er das Messer eingesteckt und gefragt, ob ich betrunken oder verrückt wäre. »Soll er denken, was er will, solange er nur die Nachricht überbringt«, sagte Quentin. »Das wird er tun. Ich wette, du wirst auch dein Treffen bekommen, aber wahrscheinlich nur damit Flicken zusehen kann, wie die hübsche Meeres dir die Leber rausschneidet, um sie sich mit Zwiebeln zu braten. Wir sollten auf Selmy hören. Wenn Barristan der Kühne einem sagt, man solle laufen, dann schnürt sich der weise Mann die Stiefel. Suchen wir uns ein Schiff nach Volantis, solange der Hafen noch offen ist.« Allein bei der Erwähnung eines Schiffes wurde Sir Archibald wieder grün im Gesicht.
»Keine Schiffe mehr. Lieber würde ich auf einem Bein zurück nach Volantis hüpfen.«
»Volantis«, dachte Quentin, »dann Lys und dann bin ich zu Hause. Den gleichen Weg zurück mit leeren Händen. Drei tapfere Männer sind tot, und wofür?« Es wäre schön, den Greenblatt wiederzusehen, Sunspear und die Wassergärten zu besuchen und die saubere, süße Bergluft von Ironwood zu genießen, anstatt der heißen, feuchten, schmutzigen Dünste der Sklavenbucht. Sein Vater würde kein Wort des Tadels aussprechen, das wusste Quentin, doch er würde die Enttäuschung in seinen Augen sehen. Seine Schwester würde ihn verspotten und die Sandschlangen würden ihn mit einem Lächeln verhöhnen, so scharf wie ein Schwert. Und Lord Ironwood, sein zweiter Vater, der ihm seinen eigenen Sohn zu seinem Schutz mitgegeben hatte, »Ich werde euch nicht zwingen, hier zu bleiben«, sagte Quentin zu seinen Freunden. »Mein Vater hat diese Aufgabe mir auferlegt, nicht euch. Kehrt heim, wenn ihr möchtet. Auf dem Weg, der euch am besten scheint, ich bleibe hier.« Der große Mann zuckte mit den Schultern.
»Dann bleiben Trink und ich auch hier.«
In der nächsten Nacht erschien Denzo Dan an Prinz Quentins Tür, um die Bedingungen auszuhandeln.
»Er trifft sich morgen auf dem Gewürzmarkt mit euch. Haltet Ausschau nach einer Tür, die mit einer violetten Lotusblüte gezeichnet ist. Klopft zweimal und bittet um Freiheit.«
»Einverstanden«, sagte Quentin. »Arch und Gerres werden mich begleiten. Er kann auch zwei Männer mitbringen, nicht mehr.«
»Wie mein Prinz wünscht.«
Die Worte waren durchaus höflich, aber in Denzos Stimme schwang Gehässigkeit mit, und in den Augen des Kriegerpoeten funkelte der Spott.
»Kommt bei Sonnenuntergang und passt auf, dass man euch nicht folgt.«
Die Dornischen verließen die große Pyramide eine Stunde vor Sonnenuntergang, nur für den Fall, dass sie irgendwo falsch abbogen oder die violette Lotusblüte nicht sofort entdeckten. Quentin und Gerres trugen ihre Schwertgurte. Der große Mann hatte den Streithammer auf den breiten Rücken geschlungen. »Noch ist es nicht zu spät, dieser Torheit ein Ende zu setzen«, sagte Gerres, während sie durch eine stinkende Gasse zum alten Gewürzmarkt gingen. Der Geruch von Pisse hing in der Luft, und sie hörten das Rumpeln eines Leichenkarrens mit eisenbeschlagenen Rädern vor ihnen. »Der alte Bill Knochen pflegte immer zu sagen, die hübsche Meeres könnte den Tod eines Mannes über einen ganzen Mond andauern lassen. Wir haben sie angelogen, Quent. Sie benutzt, um hierher zu kommen. Und dann sind wir zu den Sturmkrähen übergelaufen.«
»Wie man es uns befohlen hat.«
»Flicken wollte aber nicht, dass wir wirklich überlaufen«, warf der große Mann ein. »Seine anderen Jungen, Sir Ursus und Dick Stroh, Hungerfurt und Will vom Walde, dieser Haufen, die sitzen dank uns in irgendeinem Kerker. Dem alten Flicken gefällt das bestimmt nicht.«
»Nein«, meinte Prinz Quentin, »aber ihm gefällt Gold.« Gerres lachte. »Schade nur, dass wir keins haben. Traust du diesem Frieden, Quent, ich nicht.«
Die halbe Stadt nennt den Drachentöter einen Helden, und die andere Hälfte spuckt Blut, wenn man nur seinen Namen erwähnt.«
»Hart zu«, sagte der große Mann.
Quentin runzelte die Stirn.
»Sein Name war Hargatz.«
»Hitz da hum zum Hacknack, was spielt das schon für eine Rolle? Ich nenne sie alle Harzu, und er war kein Drachentöter. Er hat sich nur den Hintern schwarz und knusprig rösten lassen.
Er war tapfer.
Ich wünschte, ich hätte den Mut, mich diesem Ungeheuer mit nichts als einem Speer entgegenzustellen.«
»Er ist tapfer gestorben, meinst du?«
»Er ist schreiend gestorben«, sagte Arch.
Garrus legte Quentin eine Hand auf die Schulter.
»Selbst wenn die Königin zurückkehrt, wird sie immer noch verheiratet sein.«
»Nicht, wenn ich König Harzu einen kleinen Klaps mit meinem Hammer verpasse«, schlug der große Mann vor.
»Hitzdar«, verbesserte ihn Quentin, »sein Name ist Hitzdar.«
»Ein Küsschen von meinem Hammer und niemand wird sich mehr drum scheren, wie er geheißen hat«, gab Arch zurück.
»Sie verstehen es einfach nicht.
Seine Freunde hatten das wahre Ziel seiner Reise aus den Augen verloren.
Der Pfad führt über sie, nicht zu ihr. Daenerys ist der Weg zum Ziel, nicht das Ziel selbst.«
»Der Drache hat drei Köpfe«, hat sie zu mir gesagt. »Mit meiner Heirat müssen nicht all eure Hoffnungen gestorben sein. Ich weiß, warum ihr hier seid, wegen Feuer und Blut. In mir fließt Targaryenblut, das wisst ihr. Ich kann meine Ahnen zurückverfolgen bis...«
»Ach, deine Ahnen«, rief Garrus. »Die Drachen scheren sich nicht um dein Blut, höchstens vielleicht um den Geschmack. Du kannst einen Drachen nicht mit einer Geschichtsstunde zähmen. Das sind Ungeheuer, keine Maester. Quent, willst du das wirklich tun?«
»Ich muss es tun, für Dorne, für meinen Vater, für Kletus und Will und Maester Kedri.«
»Die sind tot«, erwiderte Garrus. »Die kümmert das nicht mehr.«
»Sie sind alle tot«, stimmte Quentin zu.
»Und wofür?« »Um mich hierher zu bringen, damit ich die Drachenkönigin heiraten kann. Ein großes Abenteuer, hat Kletus es genannt. Dämonen, Straßen und stürmische Meere, und am Ende erwartet uns die schönste Frau der Welt. Eine Geschichte, die wir unseren Enkelkindern erzählen können. Aber Kletus wird keine Kinder mehr zeugen, es sei denn, er hat einen Bastard im Bauch dieses Schankmädels hinterlassen, das er so mochte. Will wird niemals seine Hochzeit feiern. Ihr Tod sollte eine Bedeutung haben.«
Garrus zeigte auf eine Leiche, die zusammengesunken an einer Ziegelmauer saß und von einer Wolke glänzender grüner Fliegen umschwärmt wurde.
»Hatte sein Tod eine Bedeutung?«
Quentin betrachtete die Leiche voller Ekel.
»Der ist an der Ruhr gestorben. Haltet Abstand von ihm.«
Die fahle Mähre ritt durch die Stadt. Wen wunderte es da, dass die Straßen so leer wirkten?
»Die Unbefleckten werden einen Leichenkarren für ihn schicken.«
»Ohne Zweifel, aber das war nicht meine Frage. Das Leben von Männern hat Bedeutung, nicht ihr Tod. Ich habe Will und Kletus auch gemocht. Doch das wird sie uns nicht zurückbringen. Diese Sache ist ein Fehler, Quent. Söldnern kann man nicht trauen.«
»Es sind Menschen wie andere auch. Sie wollen Gold, Ruhm, Macht. Auf mehr vertraue ich gar nicht.«
»Darauf und auch auf mein Schicksal. Ich bin ein Prinz von Dorne, und das Blut der Drachen fließt in meinen Adern.«
Die Sonne war hinter den Stadtmauern versunken, als sie den violetten Lotus gefunden hatten. Er war auf die verwitterte Holztür eines niedrigen Ziegelhäuschens gemalt, das in einer Reihe ähnlicher Häuschen im Schatten der großen gelbgrünen Pyramide von Ratz dastand. Quentin klopfte zweimal, wie man ihn angewiesen hatte. Eine barsche Stimme antwortete durch die Tür und knurrte etwas Unverständliches in der Sprache der Sklavenbucht, einer hässlichen Mischung aus Altgiskari und Hochvalyrisch. Der Prinz antwortete in der gleichen Sprache.
»Freiheit!«
Die Tür öffnete sich. Garrus trat vorsichtshalber als Erster ein. Quentin folgte gleich hinter ihm und der große Mann bildete die Nachhut. Das Innere der Hütte war von einem bläulichen Rauch vernebelt, dessen süßer Geruch kaum den scharfen Gestank von Pisse, saurem Wein und verrottendem Fleisch überdecken konnte. Der Raum war viel größer, als er von außen gewirkt hatte, und erstreckte sich nach rechts und links in die benachbarten Hütten. Was von draußen wie ein Dutzend Gebäude gewirkt hatte, entpuppte sich im Inneren als eine einzige lange Halle. Zu dieser Stunde war das Haus kaum halb gefüllt. Einige Gäste bedachten die Dornischen mit gelangweilten oder feindseligen oder neugierigen Blicken. Die anderen drängten sich um eine Grube am anderen Ende des Raums, wo zwei nackte Männer mit Messern nacheinander stachen, während die Zuschauer sie anfeuerten. Quentin sah keine Spur der Männer, die er hier treffen wollte. Dann öffnete sich eine Tür, die er zuvor nicht bemerkt hatte, und eine alte Frau trat heraus. Ein verschrumpeltes Weib in dunkelroter Toka mit winzigen goldenen Schädeln am Saum. Ihre Haut war so weiß wie Stutenmilch und die Haare so dünn, dass man den Schädel darunter sehen konnte.
»Dorne«, sagte sie, »ich bin Sarina, Violetta Lotus. Geht hier hinunter, dort findet ihr sie.«
Sie hielt die Tür offen und winkte sie hindurch. Dahinter lag eine steile Holztreppe, die in Wendeln nach unten führte. Diesmal ging der große Mann voraus, und Gerres bildete die Nachhut. Der Prinz blieb in der Mitte. Ein Keller. Er ging tiefer hinunter und war so dunkel, dass Quentin jeden Schritt ertasten musste, um nicht zu stolpern. Als sie fast unten waren, zog Sir Archibald seinen Dolch. Sie landeten in einem Ziegelgewölbe, das dreimal so groß war wie die Weinschenke oben. Riesige Holzfässer säumten die Wände, soweit der Prinz sehen konnte. Gleich hinter der Tür hing an einem Haken eine rote Laterne, und auf einem aufrecht stehenden Fass, das als Tisch diente, brannte eine schwarze, fettige Kerze. Das war das einzige Licht. Cargo Leichenmörder schritt bei den Weinfässern hin und her. Sein schwarzer Arak hing an seiner Hüfte. Die hübsche Meeres wiegte eine Armbrust, und ihre Augen waren so kalt und tot wie zwei graue Steine. Denn Sodan verriegelte die Tür, sobald die Dornischen eingetreten waren. Dann baute er sich davor auf und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Einer zu viel«, dachte Quentin.
Der Flickenprinz selbst saß am Tisch und hielt einen Becher Wein. Im gelben Kerzenschein wirkte sein silbergraues Haar fast golden. Die Tränensäcke unter seinen Augen erschienen allerdings so groß wie Satteltaschen. Er trug einen braunen Reisemantel aus Wolle und darunter ein silbernes Kettenhemd. Deutete das auf Verrat hin oder nur auf Vorsicht?
Ein alter Söldner ist ein vorsichtiger Söldner.
Quentin trat auf den Tisch zu. »Milord, ohne euren Mantel seht ihr anders aus.«
»Ohne mein Flickengewand?«
Der Pentosi zuckte mit den Schultern.
»Ein armseliges Ding, doch diese Flicken erfüllen meine Feinde mit Furcht. Und auf dem Schlachtfeld macht der Anblick meiner Flicken, die im Winde wehen, meinen Männern mehr Mut als jedes Banner. Wenn ich mich hingegen ungesehen bewegen will, brauche ich ihn nur abzulegen, und schon sehe ich schlicht und unauffällig aus.«
Er deutete auf die Bank, die ihm gegenüberstand.
»Setzt euch. Wie ich gehört habe, seid ihr ein Prinz. Ich wünschte, ich hätte das gewusst. Möchtet ihr etwas trinken? Bei Zarina kann man auch etwas zu essen bekommen. Ihr Brot ist trocken und ihr Eintopf unsäglich. Fett und Salz und dazu ein, zwei Brocken Fleisch. Hund, behauptet sie, aber ich glaube, es ist eher Ratte. Allerdings stirbt man davon nicht. Ich habe herausgefunden, dass man sich vor allem vor jenen Speisen hüten muss, die verlockend aussehen. Giftmischer suchen sich immer die erlesensten Gerichte aus.«
»Ihr habt drei Männer mitgebracht«, sagte Sir Gerres scharf. »Wir hatten uns auf zwei geeinigt.«
»Meeres ist kein Mann. Meeres, Süße, zieh dein Hemd aus und zeig es ihm.«
»Nicht nötig«, sagte Quentin. Wenn es stimmte, was man sich erzählte, hatte die hübsche Meeres unter ihrem Hemd nur Narben, die von den Männern stammten, die ihr die Brüste abgeschnitten hatten. »Meeres ist eine Frau, das stimmt. Aber ihr habt die Abmachung trotzdem verdreht.«
»In Flicken gekleidet und auch noch verdreht. Was für ein Schurke ich doch bin. Drei anstatt von zwei ist kein allzu großer Vorteil, das muss man einräumen. Doch man merkt es schon. In dieser Welt muss ein Mann lernen, jedes Geschenk der Götter mit beiden Händen zu ergreifen. Es hat mich einiges gekostet, diese Lektion zu lernen. Ich gebe sie jetzt umsonst an euch weiter, als Zeichen meines guten Willens.
Er deutete erneut auf die Bank.
Setzt euch und sagt mir, was ihr mir sagen wollt. Ich verspreche, euch nicht umzubringen, ehe ich euch angehört habe. Das ist das Mindeste, was ich für einen anderen Prinzen tun kann. Quentin, nicht wahr?
Quentin aus dem Hause Martell.
Frosch passt besser zu euch. Es ist sonst nicht meine Art, mit Lügnern und Fahnenflüchtigen zu trinken. Doch ihr habt mich neugierig gemacht.
Quentin setzte sich. Ein falsches Wort, und in einem halben Herzschlag beginnt das Blutvergießen. Ich bitte euch um Verzeihung wegen der Täuschung. Die einzigen Schiffe, die zur Sklavenbucht gesegelt sind, waren diejenigen, die angeheuert wurden, um euch in den Krieg zu bringen. Der Flickenprinz zuckte mit den Schultern.
Ach, jeder Verräter hat seine eigene Geschichte. Ihr seid nicht die Ersten, die mir ihr Schwert verschworen und meine Münzen genommen haben und dann davongelaufen sind. Alle hatten ihre Gründe. Mein kleiner Sohn ist krank oder meine Frau hat mir Hörner aufgesetzt oder die anderen Männer zwingen mich, ihnen die Schwänze zu lutschen. Der letzte war ein richtig netter Junge, aber das war natürlich keine Entschuldigung für Fahnenflucht. Ein anderer Kerl hat mir gesagt, unser Essen sei so übel, dass er fliehen musste, um nicht krank zu werden. Also habe ich ihm den Fuß abgeschlagen und ihn braten lassen und ihn damit gefüttert. Danach habe ich ihn zu unserem Lagerkoch gemacht. Unser Essen wurde erheblich besser, und nachdem er seinen Vertrag erfüllt hatte, unterschrieb er gleich den nächsten. Ihr hingegen... Einige meiner besten Männer vergammeln in den Kerkern der Königin, was sie eurer verlogenen Zunge zu verdanken haben, und ich denke nicht, dass ihr kochen könnt.
»Ich bin ein Prinz von Dorne«, sagte Quentin. »Ich habe eine Pflicht gegenüber meinem Vater und meinem Volk zu erfüllen. Es bestand ein geheimes Heiratsabkommen.«
»Davon habe ich gehört. Und nachdem die Silberkönigin euren Fetzenpergament gesehen hat, ist sie euch in die Arme gefallen, ja?«
»Nein«, sagte die hübsche Meris.
»Nein? Ach, ich erinnere mich. Eure Braut ist auf einem Drachen davongeflogen. Nun, wenn sie zurückkehrt, vergesst nicht, uns zur Hochzeit einzuladen. Die Männer meiner Kompanie würden gern auf euer Glück anstoßen. Und ich liebe Westerosi-Hochzeiten. Vor allem das Betten, nur, ach, wartet.«
Er wandte sich an Denzo Dan.
»Denzo, hast du mir nicht erzählt, die Drachenkönigin hätte irgendeinen Giskari geheiratet?«
»Einen Edelmann aus Meren und reich ist er auch.«
Der Flickenprinz wandte sich wieder an Quentin.
»Kann das tatsächlich wahr sein? Bestimmt nicht. Was ist aus eurem Heiratsabkommen geworden?«
»Sie hat ihn ausgelacht«, sagte die hübsche Meris.
Daenerys hat nicht gelacht. Der Rest der Mirena mochte ihn als lustige Kuriosität betrachtet haben, ähnlich dem Verbannten von den Summer Isles, den sich König Robert am Hof in King's Landing gehalten hatte, aber die Königin hatte stets freundlich mit ihm gesprochen. »Wir sind zu spät gekommen«, erwiderte Quentin.
»Eine Schande, dass ihr nicht früher desertiert seid.«
Der Flickenprinz nippte an seinem Wein.
»So. Keine Hochzeit für Prinz Frosch. Kommt ihr deshalb wieder zurück zu mir gehüpft? Haben meine drei tapferen Dornischen sich entschieden, ihre Verträge nun doch noch zu erfüllen?
Nein.
Wie ärgerlich.
Jokatsojunzak ist tot.
Ach, diese Nachricht ist uralt. Ich habe ihn sterben sehen. Der arme Mann hat einen Drachen gesehen und ist gestolpert, als er versucht hat zu fliehen. Dann sind tausend seiner besten Freunde über ihn hinweggetrampelt. Ohne Zweifel schwimmt die gelbe Stadt in Tränen. Habt ihr mich hergebeten, um auf sein Andenken zu trinken?«
»Nein.« »Haben die Junkischen schon einen neuen Oberbefehlshaber gewählt?«
»Ach, der Rat der Herren konnte sich nicht einigen. Jetzt Sanso Quaggatz hatte die größte Unterstützung, aber er ist inzwischen ebenfalls gestorben. Die weisen Herren wechseln einander mit dem Oberbefehl ab. Heute ist unser Anführer derjenige, den eure einfachen Freunde in der Truppe den besoffenen Eroberer nennen. Morgen wird es Fürst Wabbelbacke sein.«
»Das Karnickel«, sagte Meres, »Wabbelbacke war gestern.«
»Danke für die Berichtigung, meine Süße. Unsere junkischen Freunde waren so freundlich, uns eine Karte zu geben. Ich muss mich wohl bemühen, sie häufiger zu Rate zu ziehen.«
»Joka Zojunzak war der Mann, der euch angeheuert hat.«
»Er hat unseren Vertrag im Namen der Stadt unterzeichnet, ganz recht.«
»Meren und Junker haben Frieden geschlossen. Die Belagerung wird bald beendet, die Heere aufgelöst. Es wird keine Schlacht geben, kein Gemetzel, keine Stadt, die ihr plündern und ausrauben könntet.«
»Ach, das Leben ist voller Enttäuschungen.«
»Wie lange, glaubt ihr, werden die Junkischen noch Lust haben, den Sold für 4 freie Kompanien zu zahlen?«
Der Flickenprinz trank einen Schluck Wein und sagte:
»Ach, eine lästige Frage. Aber so ist das Leben für uns von den freien Kompanien. Ein Krieg geht zu Ende, ein anderer beginnt. Glücklicherweise kämpft immer irgendwer irgendwo gegen irgendwen. Vielleicht sogar hier. Während wir hier sitzen, drängt Blutbart unsere junkischen Freunde, König Hitzda einen weiteren Kopf vor die Füße zu werfen. Freigelassene und Sklavenhändler beäugen einander misstrauisch und wetzen die Messer. Die Söhne der Harpie schmieden Ränke in ihren Pyramiden. Die fahle Meere reitet Sklaven und Herren gleichermaßen nieder. Unsere Freunde aus der gelben Stadt schauen aufs Meer hinaus, und irgendwo in den Graslanden knabbert ein Drache am zarten Fleisch von der Daenerys Targaryen. Wer herrscht heute Nacht über Meereen? Wer morgen?«
Der Bentosi zuckte mit den Schultern.
»Nur eins ist gewiss. Irgendwer wird unsere Schwerter brauchen.«
»Ich brauche eure Schwerter. Dorne wird euch anheuern.«
Der Flickenprinz sah hinüber zur hübschen Meeres.
»Diesem Frosch mangelt es nicht an Frechheit. Muss ich ihn erst daran erinnern? Mein lieber Prinz, den letzten Vertrag, den wir geschlossen haben, habt ihr dazu benutzt, um euch den hübschen rosa Hintern damit abzuwischen.«
»Ich zahle euch das Doppelte von dem, was die Junkischen zahlen.«
»Und ihr werdet in Gold bezahlen, wenn wir den Vertrag unterzeichnen, ja?«
»Ich zahle euch einen Teil, sobald wir Volantis erreichen. Den Rest, wenn ich zurück in Sanspir bin. Wir haben Gold mitgenommen, als wir in See gestochen sind. Aber es wäre nur schwer zu verstecken gewesen, als wir bei euch angeheuert haben. Daher haben wir es bei Banken hinterlegt. Ich kann euch die Papiere zeigen.«
»Ach, Papiere. Aber wir bekommen das Doppelte.«
»Doppelt so viel Papier«, sagte die hübsche Meeres. »Den Rest erhaltet ihr in Dorne«, beharrte Quentin. »Mein Vater ist ein Ehrenmann. Wenn ich mein Siegel unter eine Vereinbarung setze, wird er die Bedingungen erfüllen. Darauf habt ihr mein Wort.«
Der Flickenprinz trank seinen Wein aus, drehte den Becher um und stellte ihn zwischen sich und Quentin.
»So, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ein erwiesener Lügner und Eidbrecher möchte einen Vertrag mit uns abschließen und zahlt in Versprechungen? Und für welchen Dienst, frage ich mich? Sollen meine Verwehten die Junker ihn niedermachen und die gelbe Stadt plündern? Gegen ein Kalasar der Dothraki ins Feld ziehen? Euch nach Hause zu eurem Vater geleiten? Oder seid ihr schon damit zufrieden, wenn wir Königin Daenerys nass und willig in eurem Bett abliefern? Sagt mir die Wahrheit, Prinz Frosch. Was sollen ich und meine Männer für euch tun?«
»Ich brauche eure Hilfe dabei, einen Drachen zu stehlen.«
Kago Leichenmörder lachte. Die hübsche Meeres verzog die Lippen zu einem halben Lächeln, denn Sodan pfiff. Der Flickenprinz lehnte sich auf seinem Sitz zurück.
»Das Doppelte reicht nicht für Drachen, mein kleiner Prinz. Selbst ein Frosch sollte das wissen. Drachen sind teuer. Und Männer, die in Versprechungen bezahlen, sollten zumindest den Verstand haben, mehr zu versprechen.
Wenn ihr das Dreifache wollt?«
»Was ich will«, sagte der Flickenprinz, »ist Pentos.«